Ewigkeit. Der Mann vor dem Fenster hat jetzt genug gehört. Genug über einen Menschen namens Neumann, mit dem ihn irgendetwas Vergessenes verbindet, das merkt er. Das Gefühl von Bedeutsamkeit ist sehr mächtig. Das Gefühl, all das gehe ihn in einer ganz speziellen Weise an. Es ist so mächtig, dass es beinahe unangenehm wird und das gefällt dem Mann nicht besonders. Er ist zwar von Natur aus neugierig, aber im Augenblick möchte er lieber seine Ruhe genießen. Ihm steht momentan nicht der Sinn nach Rätseln. Es zieht ihn wieder zu der Frau auf dem Dach, die ihm so seltsam vertraut gewesen ist. Aber als er ankommt, ist sie weg. Er schaut sich um. Eine schmale Wendeltreppe führt von der Plattform hinunter und ins Haus hinein. Er folgt ihr. Das seltsame Gefühl der Vertrautheit wächst. Er besucht gerade einen Ort, den er vor langer Zeit einmal gekannt hat, so scheint ihm. Und ein unscharfes Wiedererkennen und Wiederentdecken ist in ihm. Hier die Stiege, dort das Bild, dieser Winkel, jene Tür. Wann ist er zuletzt hier gewesen? Seltsam, seltsam, er kann sich nicht erinnern. Und wo ist eigentlich die Frau? Da, ein Geräusch von unten. Lautlos, als wäre er ein Lufthauch, schwebt der Mann mühelos weiter ins Erdgeschoss. Dort angekommen, befällt ihn auf einmal ein Gefühl der Beklommenheit. Und er hält inne. Aber jetzt hört er wieder das Geräusch, es ist ein Weinen. Und es kommt aus dem Zimmer dort. Die Tür steht offen, er schaut hinein. Das Zimmer ist offenbar ein Arbeitsraum, ein großes, hohes Zimmer mit Bildern an den Wänden, dessen Decke sich im Schatten verliert. Das Zimmer wird von gut einem Dutzend mächtiger Kerzen auf hohen Silberleuchtern erleuchtet. Die Luft ist zäh und schwer. Der Mann erblickt den Rücken der Frau, die vor den Kerzen am Boden kniet. Die Kerzen sind in einem Oval angeordnet und in ihrer Mitte steht etwas wie ein erhöhtes Bett, von dessen Kante bis zum Boden ringsum ein schwarzes Tuch hängt. Wie aus 100 Meilen Entfernung kommt eine dünne Erinnerung angeschlichen. Jetzt hebt die Frau ihren Blick, wischt sich über das Gesicht und sieht zu dem Bett hinauf. Jemand liegt darauf und scheint zu schlafen. Der Mann nähert sich. Ein Mann liegt auf dem Bett, wohl Mitte 60. Sein Gesicht ist etwas fahl, sieht aber ganz zufrieden aus. Er scheint mittelgroß und trägt einen militärischen Galarock. Ganz friedlich liegt er da, auf dem Rücken, mit auf dem Brustkorb gefalteten Händen und lässt sich nicht stören. Der Mann betrachtet den Mann auf dem Bett. Und je länger er ihn betrachtet, umso drängender befällt ihn das Gefühl einer Erinnerung. Da flüstert die Frau ein Wort. Balthasar. Balthasar, das ist der Name des Schläfers. Balthasar. Ja, der Mann weiß genau, er kennt jemanden, der so heißt. Er betrachtet den Mann auf dem Bett näher und näher. Und während er so immer näher kommt, berührt er die Flammen auf den Kerzen, so dass sie flackern. Die Frau sieht sich mit großen Augen um. Wind in der Stube? Noch näher kommt der Mann dem Mann, und im selben Moment, als er sein Gesicht berührt, erinnert er sich an komplett alles, als sei mit einem Schlag ein Schleier vor seinen Augen weggenommen. Das hier ist sein Arbeitszimmer. An den Wänden Stiche und Entwürfe seiner Bauwerke, dort auf dem Boden kniet seine Maria Eva, und hier auf dem Totenbett liegt sein eigener Körper, namens Johann Balthasar Neumann, 66 Jahre alt. Auf einen Schlag hat alles, was er gerade erlebt, Sinn und Zusammenhang. Und nicht nur das. Alles, was er jemals in seinem Leben gedacht, getan, gesagt, gesehen, gefühlt, erlebt hat. Menschen, Kinder, Häuser, Kirchen, Städte, Stuben, Straßen, Ideen, Hände, Zeichnungen, Himmel, Duft, Geschmack, buchstäblich alles – flutet mit ungeheurer Geschwindigkeit durch sein Bewusstsein. Nein, es flutet gar nicht, sondern alles ist ihm im selben Moment gegenwärtig. Und obwohl diese Fülle von Details alles Vorstellbare übersteigt, fühlt er keinerlei Schwere, keine Anstrengung, keine Belastung, nur sprachlose, staunende Überwältigung. Und danach gläserne Klarheit und grenzenlose Heiterkeit. Alles ist getan, alles ist erledigt, sogar das Ungetane und Unfertige. Es gibt nichts mehr nachzuholen, nichts mehr zu verbessern und nichts zu bedauern. Wie ein geliebtes, aber nicht mehr benötigtes Spielzeug, so ist sein wunderbares Leben. Er sieht seine Frau an und sagt, Eva. Hat sie ihn verstanden? Ja, das hat sie. Sie blickt ihm direkt ins Gesicht und lächelt. Alles ist in vollkommenster Ordnung. Er streicht über ihr Haar, sie schließt die Augen und er verlässt das Zimmer, das Haus, den Körper, der seinen Namen trägt, und hebt sich hinaus in die Nacht, dreht ein paar sanfte Runden, besucht auch kurz die Residenz, fährt durch ein offenes Fenster hinein und auf der Rückseite wieder hinaus. Moment, er lauscht. Jetzt hört er es, diesen ganz feinen himmlischen Klang. Natürlich. Hoch über der Stadt hält er inne und sieht sich zufrieden um. Er befindet sich im Mittelpunkt des größten Gewölbes der Welt, das sich makellos geformt, makellos geschmückt und ohne eine einzige Stütze über ihm erhebt und sich in alle Richtungen ohne Begrenzung ausdehnt. Hier will er bleiben für alle Ewigkeit. Würzburg bei Nacht. Eine Stadt ohne Licht, in der nur hier und da die Laternen der Nachtwächter aufblitzten, die ihre Viertel durchstreiften. Kein Räuber oder Mörder trieb sich draußen herum, und so blieb in Würzburg in dieser Nacht des 19. August 1753 alles still und friedlich. Der Halbmond hing am wolkenlosen Himmel über der Marienfestung und warf seinen bläulichen Schimmer über die Silhouette der Stadt, deren Festungswälle sich wehrhaft gegen jeden möglichen Feind erhoben. Die Türme von Grafen Eckart, Dom, Marienkapelle, Stift Haug und Neubaukirche streckten sich dem großen Sternendach entgegen, und im Hintergrund vor den unbesiedelten Hügeln stand wie eine gewaltige filigran gearbeitete steinerne Skulptur die Residenz der Fürstbischöfe, von deren Corps de Logis das bemalte, versilberte Wappen weithin glänzte. Ein kühler Wind erhob sich ganz sanft, reinigte die Luft und brachte Erfrischung. Er wehte durch geöffnete Fenster in die Bettstuben der Menschen, die im Schlaf zu schmunzeln begannen, wenn er als feines Lüftchen über ihr Gesicht strich. Dem Nachtwächter am Brunnenhaus flackerte das Licht in der Laterne. Er atmete tief ein und nahm einen Schluck Wasser. »Wind kommt auf«, sagte Retz und verstummte. Er öffnete das Fenster ganz weit. Der Wind folgte der Einladung und besuchte auch die einzige Weinstube der Stadt, in der noch zwei Männer saßen. Wortlos hielten sie ihre Gesichter in den Wind. Auf dem Tisch vor den Männern lagen zwei schön geformte Meerschaumpfeifen, die sich irgendwie ähnelten. Die beiden Männer betrachteten einander, dann die beiden Pfeifen, dann wieder einander. Der jüngere der Männer griff nach der Pfeife, die vor ihm lag. Er hob sie vor seine Augen und wendete sie in der Hand. Sein Blick fiel über die Pfeife hinweg in die Augen des Mannes auf der anderen Tischseite und er lächelte. Dann ergriff er den Tabaksbeutel, der auf dem Tisch lag, und begann, die Pfeife mit großer Behutsamkeit zu stopfen, so als habe er das noch nie zuvor gemacht. Der ältere Mann tat das Gleiche mit seiner Pfeife. Andächtig stopften sie ihre Pfeifen, während der Wind durch das Innere der Stube tänzelte. Dann hielt der Wind kurz den Atem an, bis der Zunder im Feuerzeug ungestört entflammt war, ein Holzspan daran Feuer gefangen hatte und der Tabak in den Pfeifen entzündet war. So schmauchten die beiden Männer lächelnd ihre Pfeifen. Sie bliesen den Rauch aus, und das war für den Wind das Zeichen, ihn aus dem Fenster zu tragen, hinaus ins Freie, wo er sich mit allem vermischte.